Tag. Ich bin der Florian, immer noch so wie alle zwei Wochen und ich, produziere und moderiere den Echte Papas Podcast.
Oh, und an der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Papas. Ich muss mir mal irgendwie so ein Soundboard einrichten.
Du bist ein super Echo.
Muss ich das nicht mehr echoloten. Schön, dich mal wiederzusehen. Heute im T-Shirt, weil Sommer. Im Studio? Nee, nicht Studio. Redaktion. Ich bin ja im Studio. Naja, nicht ganz, aber...
Du bist in deinem Arbeitszimmer, Flo.
Es ist ein Studio.
Jeder nennt es so, wie er mag. Okay.
Ohne Eierpappe aber.
Du im Studio, ich in der Redaktion und ich würde mal sagen, heute machen wir es mal anders, das Intro, oder?
Ganz genau. Heute machen wir es anders, vor dem Hintergrund, dass wir mit unserer Frage nicht auf eine falsche Fährte leiten wollen, wie es manchmal der Fall ist, sondern weil wir festgestellt haben, dass in unserem Leben doch immer mal wieder ganz spannende und beeindruckende Menschen ins Leben treten, beziehungsweise man sagt, man kreuzt die Wege und so weiter. Und wir haben heute mal so einen Menschen bei uns, der uns wahnsinnig beeindruckt hat.
Genau.
Das gebe ich an Marco ab.
Und heute gleich ein Verweis auf unseren Gast, das ist nämlich der Daniel Bröckerhoff, den kennen vielleicht manche aus dem Fernsehen. Er ist nämlich Journalist und Moderator. Manche kennen ihn vielleicht auch von Instagram. Da hat er nämlich einen Kanal, Papa Brö. Also er hat mehrere Kanäle, aber das ist der, der uns am meisten interessiert heute. Und der hat tatsächlich mit seiner Frau zwei Kinder. Die älteste Tochter hat Autismus, und die zweite Tochter hat Muskelschwäche und beide haben auch noch Vollzeitjobs, fast Vollzeit, glaube ich. Und dann bespielt er tatsächlich noch diesen Papa Brö-Kanal, der total interessant ist, weil er immer wieder Einblicke gibt in sein Leben, auch viel zum Thema Inklusion erzählt und sagt so, wie schwierig das manchmal ist und wie herausfordernd. Und da kann man jetzt entweder ihm auf Instagram folgen oder man hört diese Podcast-Folge.
Wir haben den Daniel dann.
Genau, das ist natürlich der beste Weg. Wir haben den Daniel nämlich eingeladen und er wird uns einfach mal ein bisschen was erzählen zu seinem Alltag und zu dem, was ihn so bewegt.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall.
Jetzt war das doch ein relativ langes Intro, obwohl wir keine Frage gestellt haben. Aber das kommt dem Daniel und dem Thema gerecht. So, aber jetzt lassen wir den Daniel rein. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Moin Daniel.
Moin Marco.
Hi. Daniel.
Und du Florian, sorry.
Du bist ja beide da. Ich bin so der Sidekick.
Ich bin der Sidekick. Na egal, wir wollen uns darüber nicht streiten.
Ihr könnt euch ja immer unterm Tisch gegenseitig kicken. Genau.
Genau, blaue Flecken. So, nee. Eigentlich wollen wir uns ja heute mit dir beschäftigen, weil du ja auch ein Dreifachpapa bist tatsächlich. Du hast drei Töchter und die mittlere davon hat Autismus.
Ja.
Wann habt ihr das eigentlich gemerkt?
Das fing relativ früh an. Also man muss dazu sagen, wir sind in einer privilegierten Situation. Also von den Unterprivilegierten sind wir die sehr Privilegierten, weil meine Frau halt Sonderpädagogin ist und die schon seit sehr, sehr vielen Jahren beruflich mit autistischen Kindern zu tun hatte. Und relativ früh gemerkt hat, dass bei unserer ersten gemeinsamen Tochter, also meine allererste Tochter ist mit einer ersten Frau entstanden, die lebt nicht bei uns, also wir haben auch so ein Patchwork-Familiensystem, aber die erste Tochter mit meiner zweiten Frau, die war halt auffällig relativ früh, die hat sehr viel geschrien, die hat sehr schlecht geschlafen. Und so nach 8 Monaten gab es so eine Situation, die wir immer gerne erzählen, weil meine Frau schickte mir da ein Foto auf die Arbeit, wo unsere Tochter Bausteine in eine Reihe gelegt hatte. Kann man jetzt sagen, ja Gott, Bausteine in eine Reihe legen, wo ist das Problem? Das ist aber untypisch. Also tatsächlich ist Sachen in Reihen legen für autistische Kinder oder Sachen sortieren zum Beispiel auch nach Farben oder nach Formen, sprich eine Struktur in die Welt bringen, ist relativ typisch. Und dann schrieb sie so scherzhaft dazu, oh bitte nicht das, nicht auch noch so. Und tatsächlich ist uns dann immer klarer geworden, hier ist irgendwas. Also das Kind war einfach anders als andere. Sie hat nicht angefangen zu sprechen, typischerweise. Es gab immer Schwierigkeiten noch mit dem Essen. Also sie hat große Schwierigkeiten mit verschiedenen überhaupt der Nahrungsaufnahme gehabt. Und dann haben wir das halt abklären lassen, wobei das auch nicht so einfach war, weil unsere damalige Kinderärztin hat das überhaupt gar nicht gesehen, hat quasi meiner Frau vorgeworfen, sie hätte so eine Deformation professionell, ne? Also quasi sie als Sonderpädagogin sind noch überall behinderte Kinder. Dann haben wir die Kinderärztin gewechselt und sind dann nach langen Wartezeiten, muss man auch sagen, endlich dann in einem Sozial- oder SPZ, Sozialpädiatrischen Zentrum heißt es, glaube ich, wo das dann diagnostiziert werden kann, hier in Hamburg gelandet, bei dann auch, muss man sagen, sehr guten Fachleuten, einer sehr guten Psychologin, die das dann auch nach einiger Zeit erkannt hat. Wir hatten aber da schon angefangen, unsere Tochter so gut zu therapieren, also so zu unterstützen mit verschiedenen Maßnahmen, dass sie sagte, ah, das war ganz schön schwierig, man musste wirklich gucken. So, sie hat schon so viel erlerntes Verhalten, was man wirklich gucken musste, so ist das jetzt tatsächlich intuitiv aus ihr heraus oder verhält sie sich so, weil sie es erlernt hat, also weil es ja quasi beigebracht wurde. Und da war sie ungefähr, ich glaube, es war 3,5 war sie da, als die Diagnose dann wirklich feststand. Aber bis dahin war auch viel Fragezeichen und bilden wir uns was ein oder stellen wir uns an oder sind wir das Problem? So, das ist ganz häufig bei Eltern mit behinderten Kindern, dass man zuerst denkt, so, oh, wir sind das Problem, wir sehen hier Sachen, die es gar nicht gibt.
Das heißt, 8 Monate bis 3,5. Also das ist ein langer Zeitraum.
Ist ein längerer Zeitraum, weil wir auch einfach dann die Diagnostik erstmal aufgeschoben haben, weil wir halt dachten, naja, unsere Kinderärztin sagt so, ja, das bilden sie sich ein, dann ist das erstmal auch ein Rückschlag, ne? Weil man kriegt keine Unterstützung da. Und erst als wir dann bei unserer Tagesmutter einen anderen autistischen Jungen getroffen haben, der nicht bei ihr war, aber mit der Tochter von der Tagesmutter befreundet, die auch Down-Syndrom hat, und die Mutter gesagt hat, boah, also deine Tochter, also unsere Tochter und mein Sohn verhalten sich echt ähnlich und mein Sohn war genauso in dem Alter von deiner Tochter. Da war dann nochmal so der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt abklären lassen, wir müssen das checken, so.
Okay. Du hast gerade schon den Weg so ein bisschen angedeutet mit Klärung und allem. Aber wie kann man sich dann das vorstellen, bis man so eine 100%ige Sicherheit hat? Du gehst wahrscheinlich durch ganz viele Termine beziehungsweise Gespräche.
Du gehst durch viele Termine, durch viele Gespräche, durch viel Selbstzweifel, habe ich ja schon gesagt. Durch Gespräche mit anderen Eltern. Und das Ding ist halt, dass man oft gesagt bekommt, auch wir, also das verwechselt sich. Das ist immer dieses Ding so, dass Kinder entwickeln sich in unterschiedlichem Tempo. Das stimmt ja auch so, ne? Also es ist ja auch echt so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nur dieses Vergleichen, das machen ja auch Großeltern gerne. Wieso dreht sich das Kind noch nicht um?
Die Lehrer, die kommen dann auch irgendwann um die Ecke.
Genau. Wieso geht das noch nicht? Und finde ich, kann man auch tatsächlich hypersensibel sein manchmal. Aber es ist trotzdem schwierig, wenn du immer wieder das gesagt bekommst, dass andere Kinder schlafen auch schlecht. Ja, aber nicht halt jahrelang. Ne? Andere Kinder haben auch Schwierigkeiten zu essen. Ja, aber nicht so. Ne? Aber es ist bis heute eine Schwierigkeit für uns, dass wir manchmal denken, so, okay, stellen wir uns jetzt an? Oder ist es tatsächlich so eine Herausforderung? Wenn du halt brauchst eine Kinderärztin zum Beispiel, einen Kinderarzt, die dich supporten und dir sagen, ja, ich sehe auch was, lass uns das mal abklären, dann brauchst du entweder eine Jugend, Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis oder halt so ein SPZ, so ein Zentrum, ne, wo es Menschen, Fachleute gibt, die dir helfen. Da musst du einen Termin erstmal kriegen, das dauert, ne? Und dann musst du hoffen, dass die Menschen dort gut genug sind, das auch zu diagnostizieren. Und das ist das Problem bei Autismus. Gerade in jungen Jahren sind viele Formen von Autismus, das ist ja ein Spektrum, nicht so einfach zu erkennen. Deswegen werden ganz viele AutistInnen erst im Alter von 6, 7, 8, 9 diagnostiziert oder noch viel später.
Okay, also du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein Spektrum. Das heißt, bei jedem kann sich Autismus anders äußern.
Absolut.
Oder, viele Möglichkeiten. Du hast ja schon gesagt, bei euch war es so schlecht geschlafen, viel geschrien, glaube ich, als Baby. Mhm. Mit dem Essen hattet ihr Probleme oder immer noch. Wie äußert sich Autismus bei deiner Tochter jetzt noch so? Oder was sind so die Eckpunkte oder das Auffälligste, wo ihr sagt, so ja, das ist typisch?
Das Auffälligste, wo du sofort erkennen würdest, wenn du sie träfest jetzt, wäre, dass sie mit dir nicht typisch altersgerecht kommunizieren kann. Also sie kann nicht in vollen Sätzen sprechen. Sie kann kommuniziert in einzelnen Worten, mit Gesten, mit Blicken so, aber du kannst kein Gespräch mit ihr führen.
Wie alt ist deine Tochter jetzt?
Die ist 8.
8, okay.
8,5, ja. Und das irritiert immer Menschen, wenn sie das erste Mal treffen oder so auf der Straße, weil sie, eigentlich ist sie sehr kontaktfreudig, also untypisch gegen das Klischee. So, ne? Sie geht zu Leuten und möchte sich Sachen angucken, die sie dabei haben, hat eine große Faszination für Ohrringe und Schmuck und so und alles, was irgendwie glitzert. Das findet sie ganz toll. Und dann sprechen die Leute mit ihr und wundern sich dann, dass keine Antwort kommt. Ja. Das ist halt, also, das heißt, sie ist nonverbal, wobei das auch nicht stimmt, weil sie kann sich verbal ausdrücken, aber halt sehr rudimentär. Es gibt halt einzelne Worte, manchmal einzelne Phrasen, die sie benutzt. So, ne? Also wenn sie Hilfe braucht, sagt sie, helf mal. Wenn sie Hunger hat, kann sie sagen Hunger, oder sie kann ein bestimmtes, ein ihrer Lieblingslebensmittel benennen, so Joghurt kann sie sagen, oder Reis oder Brot. Brot haben kann sie sagen, aber du bist halt immer so auf dieser sehr basalen Ebene der Kommunikation. Also dieses Gespräch, was ihr habt, vielleicht, ne, wie war es im Kindergarten? Gut. das klappt bei uns.
Der Klassiker.
Nicht. Genau. Aber was du sagst mit Spektrum, das ist halt ganz wichtig. Es gibt so ein geflügeltes Wort in der autistischen Community. Das heißt, kennst du einen Autisten oder eine Autistin, dann kennst du genau einen Autisten oder eine Autistin, weil sich das eben so sehr unterschiedlich ausprägt. Es ist halt kein Gendefekt wie Down-Syndrom zum Beispiel, wo du so einen Blick drauf wirfst und sagst, ah ja, alles klar, schon mal gesehen. Wobei die auch sehr, sehr unterschiedlich sind und auch ein großes Spektrum, aber zumindest so physiognomisch ja auffällig. Was aber alle AutistInnen gemein haben, ist, dass sie Reize anders verarbeiten als neurotypische Menschen. Also vielleicht nochmal kurz zur Begriffklärung. Die Gesamtheit aller menschlichen Gehirne nennt man neurodivers, also wir sind die Neurodiversität. Und dann gibt es die Gruppe von Neurotypischen, das ist die Mehrzahl der Menschen, und die Neurodivergenten. Und da fällt ADHS drunter, da fällt Autismus drunter, da fällt auch Hochbegabung drunter. Also alle, die so ein bisschen im Kopf ein bisschen anders ticken. Und was die AutistInnen alle gemeinsam haben, ist einfach Reizverarbeitung. Und das ist halt sehr unterschiedlich. Mancher nehmen Geräusche sehr sensibel wahr, andere nehmen Licht sehr sensibel wahr oder sind in der Sensorik sehr sensibel, also können so ganz bestimmte Sachen anfassen oder vertragen Sachen auf der Haut nicht. Andere sind da völlig, kannst du das Gegenteil sein, kannst völlig unterinformiert sein, also dass du ganz laute Geräusche immer brauchst oder ganz viel Reize, weil die bei dir nicht ankommen. Und das ist einfach so. Also das ist aber ganz grob gesagt, das ist die Reizverarbeitung. Da, wo du im Restaurant sitzt und ein Gespräch führen kannst mit deinem Gegenüber, kann es sein, dass ein autistischer Mensch gar nicht mehr klarkommt, weil da läuft Musik, da klappern Gläser, da unterhalten sich Menschen links und rechts, da bellt ein Hund. Und dann sollst du noch dem Menschen gegenüber zuhören. Das klappt dann nicht. Mhm.
Aber du hast vorhin von diesem befreundeten Jungen erzählt, der auch Autismus hat. Und wo ihr gesagt habt, so, die sind relativ ähnlich gewesen. Das war dann tatsächlich auch ein großer Zufall, oder?
Das war tatsächlich eine Zufallsbegegnung. Das ist kein Freund,
so, okay,
kein befreundeter Junge. Aber die haben sich halt getroffen bei der Tagesmutter zufällig. Und das war dann tatsächlich ein Zufall, dass die vom Verhalten her ähnlich sind. Weil natürlich gibt es ganz grob ungefähr gleiches Verhalten, so, ne? Aber das war auch der Versuch früher, dass man versucht hat, so AutistInnen oder autistische Menschen in so Gruppen zu clustern. Das gibt's bis heute. Also bis heute unterscheidet man, es läuft aber gerade aus, in frühkindliche Autisten, in atypische Autisten und in Asperger Autisten. Das ist eine alte Clusterung. Wir ändern gerade das medizinische Diagnosesystem in Deutschland auch, gehen vom ICD-10 zum ICD-11 und wir haben so eine Übergangsphase gerade und in dem neuen Diagnoseraster ist es nicht mehr so, da wird es als Spektrum beschrieben, aber es gibt bis heute ganz viele Menschen, natürlich sagen, ich bin Asperger-Autist, aber worin die sich unterscheiden, sind einfach, ist der Unterstützungsbedarf. Also die, die man bis heute frühkindliche Autisten nennt, die haben einen sehr hohen Unterstützungsbedarf und können in der Regel auch ihr Leben auch als erwachsene Menschen nicht alleine führen, weil die an so ganz einfachen Aufgaben scheitern wie steh morgens auf, zieh den Schlafanzug aus und geh auf Toilette. Das geht dann schon nicht, weil sie da in der Handlungsplanung total eingeschränkt sind und nicht wissen, was kommt als nächstes. Und die Asperger-Autisten, die können teilweise komplett autonom und autark leben und sind halt trotzdem eingeschränkt in bestimmten Sachen, so soziale Interaktion zum Beispiel läuft bei denen anders, Interessen laufen bei denen anders und das ist so der große Unterschied zwischen den autistischen Menschen. Unsere Tochter ist eher so im hohen Unterstützungsbedarfsspektrum, also die kann bis heute sich nicht selber um- und ausziehen, also ausziehen klappt so manchmal, anziehen ganz, ganz, eigentlich gar nicht, ganz selten. Die braucht Begleitung beim Toilettengang. Sie muss daran erinnert werden. Sie ist überhaupt erst seit einem halben Jahr überhaupt trocken, wobei auch nicht, was alle Ausscheidungen angeht. Sie muss angeleitet werden beim Essen, fokussiert werden. Also sie hat auch die ganze Zeit immer jemanden dabei, auch in der Schule, die ganze Zeit eine Assistentin, eine persönliche Assistentin, weil das sonst nicht klappen würde. Also sie kann auch nicht sich selber im Straßenverkehr bewegen, weil es keine Sensibilität für Gefahren gibt. So, ne? Also die läuft völlig so, tüdelü, ein Impuls, merkt den nächsten, oh, da ist was, dann dränge ich da hinterher. Also die würde uns einfach weglaufen, wenn man sie unbegleitet im Straßenverkehr lässt, weil sie gar nicht weiß, wo sie hingehen muss. Und dann wird sie einem Impuls dem nächsten folgen und dann läuft sie vor den Bus. So.
Okay. Interessanterweise war das ja bisher immer eine Krankheit männlicher Seite.
Stopp. Es ist keine Krankheit. Ganz wichtig.
Oder ja, genau. Okay, gut. Interessanterweise.
Weil eine Krankheit kannst du heilen.
Genau. Interessanterweise war es aber dann in dem Fall eher etwas männlich konnotiertes. Ne? Also ich glaube, das hat Hollywood ja auch so ein bisschen vorgelebt. Rain Man, glaube ich, der bekannteste in dem Spektrum. Dann gibt's oder in dem Film. Aber was bedeutet das denn für betroffene Mädchen oder für
also Kinder das, in dem Fall? Tatsächlich muss man sagen, das hat Hollywood nur verstärkt, was schon früher da war, weil die ersten Forscher, die sich mit Autismus beschäftigt haben, haben sich eigentlich nur Jungen angeguckt. Und das liegt daran, dass Jungen einfach für neurotypische Menschen sehr, sehr einfach zu erkennen sind, weil die einfach dieses sehr starke andere Verhalten haben, also ein anderes Sozialverhalten, auch in ihrer Aggression, zu der es dann kommen kann, wenn sie einfach überreizt sind, was wir alle kennen, also wir alle sind mal überreizt, ne? Also kannst du mir nicht erzählen, dass du nie überreizt warst. Morgens drei Kinder fertig machen, zack, bist du überreizt. Ne?
Reicht schon bei einem Kind, ehrlich gesagt. Manchmal. Ja.
Hatte ich heute Morgen erst wieder. Und die werden dann wütend. Also und Jungs werden eher wütend und zeigen es auch eher und gehen mit ihrer Wut eher nach außen. So, ne? Das kannst du bei unserer Tochter auch sehen. Unsere Tochter verletzt eher sich selber als andere. Also andere auch, aber eher sich selber, wenn sie überreizt ist. Das heißt, es war auch eine Sache, die wir schon als Kleinkind erkannt haben. Die hat sich in die Hand gebissen immer ganz doll und hat den Kopf auf den Boden geschlagen. Egal was für ein Untergrund, auch auf Fliesen. So. Und das Problem ist eher, dass autistische Frauen das besser in Anführungszeichen maskieren können. Also besser ist auch in Anführungszeichen, weil es eigentlich auch nicht gut ist. Das heißt, sie verbergen das eher. Und es richtet sich eher nach innen gegen die Menschen selber. Und Jungs haben einfach da ein auffälligeres, von außen besser zu erkennendes Verhalten, ne, wo du eher sagen kannst, okay, das weicht von der Norm ab, die wir so empfinden. Das führt aber dazu, dass ganz viele autistische Frauen ganz lange undiagnostiziert bleiben oder auch undiagnostiziert bis heute sind. Und jetzt, wo dieses Thema so ein bisschen mehr in den Fokus rückt, Frauen mit 30, 40, teilweise 50 erst merken, okay, das ist das Ding, woran ich mein Leben lang gescheitert bin, weil ich versucht habe, in einer Welt, die auf neurotypische Hirne und Menschen ausgelegt ist, klarzukommen. Die passt aber überhaupt nicht zu der Art und Weise, wie ich denke, wie ich handle, wie ich Sachen machen möchte. Und da stoße ich immer an die Grenzen. Und das führt bei vielen Menschen, die undiagnostiziert sind, zu Depressionen, zu bipolaren Störungen, zu selbstverletzenden, selbstzerstörerischen Verhalten, weil die ganze Zeit denken, sie sind das Problem, ne? Und alle anderen mögen sie nicht, weil sie falsch sind. Aber sie sind halt nicht falsch, sie sind einfach nur anders.
Man müsste theoretisch eigentlich rückwirkend einmal alles auf den Kopf stellen und neu betrachten. Mhm. Theoretisch, ne?
Also gerade ist erst ein Clip durchs Netz gegangen vor 2-3 Tagen von einer Mutter, die Autistin und ADHSlerin ist, der ganz, ganz bewegend ist und auch viele Menschen zum Weinen gebracht hat, mich auch, weil sie halt erklärt und erzählt, wie schwierig das für sie war, Kinder großzuziehen. Also 4 Kinder hat sie gehabt und das alles, was man so von Müttern erwartet, war für sie sehr, sehr herausfordernd. Also stillen zum Beispiel, weil das einfach so eine intensive Erfahrung ist an den Brüsten. Ich meine, das kennt ihr von euren Frauen wahrscheinlich auch. Allein schon für eine neurotypische Frau ist das manchmal echt herausfordernd. Diese Nähe, wenn so 2-3 Kinder auf dir drauf liegen, ne, war ja alles zu viel und sie hat damit immer gestruggelt und sich immer zusammengerissen und gedacht, sie ist falsch und irgendwann, als auch mit über 40, hat sie die Diagnose bekommen und sie hat eine Erklärung für alles und das ist auf der einen Seite natürlich eine große Erleichterung, auf der anderen Seite aber auch eine große Trauer, dass man das nicht vorher begriffen hat und einem das nicht vorher gesagt wurde und dass man dann sich nicht Hilfe holen konnte oder sich anders verhalten konnte und sich dann teilweise natürlich auch schlecht für die Kinder verhalten hat, weil du überreizt bist. Ich meine, wenn wir überreizt sind, brüllen wir auch mal rum. Mhm. Ne? Und das passiert dann halt da auch mal schneller.
Heftig. Daniel, jetzt haben wir jetzt schon ganz viel über eure mittlere Tochter und über Autismus gesprochen, aber auch eure jüngste Tochter hat eine Herausforderung, die hat nämlich eine Muskelschwäche. Bevor wir mal generell zu eurem Leben als Familie kommen mit euren 2 Töchtern, magst du noch einmal ganz kurz sagen, so welche Art von Beeinträchtigung sie da genau hat, wie man sich das vorstellen muss? Weil ich war tatsächlich auch bei Autismus schon sehr überrascht, wie sich das bei euch äußert. Ne? Das, also und wie du sagst, es ist irgendwie eine große Bandbreite von manche merken es gar nicht oder sehr spät, wie eben bei dem Beispiel dieser Frau. Und bis hin zu doch großen Schwierigkeiten zum Schlafen, Essen, Kommunizieren.
Mhm. Und es ist bei Muskelschwäche ähnlich. Also auch da gibt es von bis. Es gibt halt Muskelkrankheiten, wo die Kinder erstmal normal aufwachsen und dann irgendwie erst mit 10, 11, 12 sich das zeigt und dann sich die Muskeln zurückbilden. Es gibt Muskelkrankheiten, da bilden sich die Muskeln gar nicht erst aus. Und bei unserer Tochter war das von Anfang an schon sichtbar, aber nicht näher definierbar. Und sie hat Muskelzellen, aber nicht so viele wie andere Kinder. Und das führt eben dazu, dass es ihr schwerer fällt, einfach sich zu bewegen, dass sie schneller ermüdet, dass sie nicht so einfach klettern kann und ich weiß nicht, was ihr für Kinder so habt. Habt ihr so Flitzekinder habt?
Ja? Ja, doch.
Herr Schleinig nickt.
Also teilweise unbändig manchmal.
Ja, und das ist bei unserer größeren, also meiner mittleren, ist das auch so der Fall. Die ist eher auch so hyperaktiv. Und die Kleine, die musst du halt eher mal zum Bewegen ermuntern. Wobei es besser läuft, seitdem sie Wachstumshormone bekommt, seit ein paar Monaten. Also da merkst du wirklich, da kommt ein Schub und sie ist nicht mehr so schnell müde, kann längere Strecken laufen, ist aktiver. Und das hilft dir total. Aber das ist halt wirklich eine Herausforderung, weil du hast einmal so einen hyperaktiven Flummi und das andere ist eher so ein Buddha, ne? Sitzt gerne.
Finde ich ganz spannend. Kurz nochmal, weil wir das vorhin hatten, das Thema, wann ist eine Krankheit und wann ist es keine Krankheit. Muskelschwäche in dem Fall, weil du sagst, es gibt jetzt sozusagen, sie bekommt etwas und plötzlich gibt es einen Schub. Das würde bedeuten, es ist dann eine Krankheit, per Definition? Oder?
Boah, jetzt hasse mich, ey. Kann ich dir in dem Fall gar nicht so genau sagen, weil ja, man kann da was machen, aber richtig heilen kannst du es ja auch nicht. Also es geht vermutlich auf einen Gendefekt zurück. Ne? Von daher hast du da auch einfach eine Behinderung. So, und klar, es gibt auch Krankheiten, die dich behindert machen. Also meine Frau hat auch noch Long-Covid. Das ist eine Krankheit, kannst du ein bisschen besser machen mit der Zeit, aber weg geht sie wahrscheinlich auch nie. Aber so ganz generell kannst du sagen, was quasi genetisch da ist, was angeboren wurde, ist eigentlich keine Krankheit. Wird umgangssprachlich manchmal so gesagt, aber ist eigentlich ja nicht richtig.
Finde ich ganz wichtig, dass wir das auch nochmal so definieren und auch so sagen, weil ich glaube, das ist einfach so, glaube ich, in gesellschaftlich irgendwie drin, dass man immer von irgendeiner Krankheit oder Behinderung spricht. Aber ich glaube, dass wir über diesen Punkt hinweg sind, dass wir diese Begriffe nicht generell benutzen müssen.
Das Ding ist, was da wichtig ist, warum ich da auch so bestehe, ist, dass bei vielen Menschen einfach im Kopf ist, auch so AutistInnen, die müssen mal richtig erzogen werden. Das hast du gerade bei einer älteren Generation häufig so. Das sind halt, die brauchen nur mal eine harte Hand, die brauchen mal eine Konsequenz. Und natürlich musst du auch AutistInnen erziehen. Und das ist bei uns immer ein totaler Balanceakt. So, wann gibst du jetzt nach und versaust dir das Kind mit zu viel Verwöhnung? Und wo kann das Kind einfach nicht anders? Weil es einfach eingeschränkt ist. Und das ist ein totaler Balanceakt bei jedem Kind und bei uns halt dann nochmal besonders. Und kannst du es halt bei einer Muskelschwäche, kannst du es halt besser erklären. So, ne? Kannst du halt sagen, ja, da Kind ist halt jetzt müde. So, müde kennt jeder. Aber wenn du halt sagst, das Kind kann diesen Pullover nicht anziehen, verstehen das ganz viele Leute nicht. Ja, es kann den Pullover heute nicht anziehen, weil es hier schon überreizt ist und der ist zu kratzig. Ne? Und diese Diskussion haben wir morgens halt häufig. Ich bin gestern komplett verzweifelt, weil ich 20 Minuten brauchte, um dem Kind ein paar Socken anzuziehen, weil jedes Paar Socken, was ich ausprobiert habe, hat nicht gepasst. Ne? Und dann hat sie sich die abgezogen, ist wütend geworden, hat nach mir getreten, ist weggelaufen und also das, ne, das sind dann die Sachen, die das Leben dann auch anstrengend machen. Weil gut, hat jedes Kind vielleicht mal, aber das passiert halt bei uns regelmäßig.
Ja, gutes Stichwort, weil da hätte ich dich nämlich jetzt auch drauf oder hin gefragt. Ihr habt zwei Jobs beide. Wie schafft ihr das vom Alltag her mit den beiden, das so zu organisieren dann für euch?
Ich habe heute Morgen, als ich im Auto saß, gedacht, boah, wir schaffen das nicht. Heute war wieder so ein Morgen, wo ich dachte, boah, ey, eigentlich kompletter Wahnsinn. So, das geht nicht, weil wenn ein Kind aus der Reihe tanzt, in Anführungszeichen, dann ist schon schwierig, wenn beide Kinder besondere Bedürfnisse morgens haben. Und das waren jetzt auch nochmal, ich sag mal, in Anführungszeichen, harmlose Sachen, dann wird's halt echt haarig, anstrengend. Ne? Und was bei uns aber tatsächlich der Fall ist, das sagte ich ja eingangs, wir sind von den Unterprivilegierten, weil wir zwei behinderte Kinder haben und teilweise auch noch selber andere Diagnosen, sind wir die Privilegierten, weil wir sind gebildet, wir können uns gut ausdrücken und wir kennen die Systeme und wissen auch, wie wir uns gegen Systeme wehren können, die uns nicht das geben wollen, was wir brauchen oder auch wo wir Anspruch drauf haben. Und wir haben halt uns jahrelang ein System erarbeitet mit Unterstützung. Also ist schon manchmal echt irre. Wir haben eine Haushaltshilfe über einen Pflegedienst, die kommt zweimal die Woche und macht uns hier Unterstützung zum Haushalt. Wir haben eine Assistentin für unsere autistische Tochter, die arbeitet Vollzeit und begleitet sie in die Schule und die holt sie morgens hier ab, fährt mit ihr in die Schule und ist dort den ganzen Tag bis nachmittags und bringt sie wieder zu uns nach Hause. Wir haben zwei MinijobberInnen, die uns nachmittags mit den Kindern helfen und noch eine Minijobberin, die uns bei der Bürokratie hilft. So. Also wir haben fünf Leute im System, die uns unterstützen. Und das dauert natürlich, also es dauert, bis du Leute findest, die passen, mit denen du klarkommst, die auch bleiben, weil du machst auch viel Erfahrung, dass Menschen da wieder gehen, weil sie überfordert sind. Es dauert, bis du dir erschlossen hast, wo du welches Geld herbekommst, ne? Bis du überhaupt verstanden hast, wie das überhaupt läuft mit Arbeitgeber sein, so. Und das sind einfach Sachen, wo ich ganz genau weiß, wenn wir nicht bestimmte Privilegien hätten, dann wären wir komplett aufgeschmissen. Also viele Menschen mit behinderten Kindern, bleibt ein Elternteil zu Hause und arbeitet nicht mehr, weil es einfach nicht geht.
Wie ist denn da die erste Anlaufstelle? Also schön wäre ja, man würde ein Formular ausfüllen und sagt, ich hätte gern zwei Minijobberinnen, eine Haushaltshilfe und drei Schulassistentinnen. Aber so ist es ja nicht.
Also
das ist ja wahrscheinlich das, was du jetzt gerade skizziert hast, ist ja etwas euer System, was ihr euch über Jahre aufgebaut habt.
Ne? Total. Ja. Auch viel Scheitern, viel Blut, Schweiß und Tränen, Verzweiflung, wirklich. Also auch, wir haben auch mit Au-pairs ausprobiert und dann festgestellt, das funktioniert für uns überhaupt gar nicht und auch für die Au-pairs nicht. Und das große Problem ist bei diesen Sachen, dass wir in unserer Gesellschaft ganz viele Möglichkeiten haben und auch ganz viel Anspruch auf ganz viel Hilfe. So, man kann sich wirklich nicht beschweren darüber, dass es im Endeffekt auf dem Papier nicht genug Unterstützung gäbe. Aber vor der Unterstützung hat der Gott, der deutsche Beamtengott, Bürokratie gesetzt. Und das ist das größte Problem bei uns. Also, dass du erstmal Bewilligungen brauchst für Unterstützungen, die eigentlich da sind. Und wir haben hier in Deutschland ein ganz schlimmes Paradigma. Das kriegst du auch in jeder Diskussion über Bürgergeld und Pipapo immer um die Ohren gehauen. Es wird immer davon ausgegangen, dass Leute, die bedürftig sind, diese Systeme ausnutzen. So. Also du musst dich immer rechtfertigen. Und es geht eben nicht so rum, dass jemand guckt und sagt, was brauchst du eigentlich, sondern gehst irgendwo hin und dann wird dir gesagt, weisen Sie uns mal nach, dass Sie das brauchen. Und das ist besonders perfide, wenn du eh schon in einer verzweifelten Lage bist und eigentlich nicht mehr kannst und dann dich endlich aufraffst und sagst, okay, ich schaff's nicht mehr allein und es liegt nicht an mir, ich bin kein Versager oder keine Versagerin. Ich brauche Hilfe. Das ist ja gerade für uns Männer, glaube ich, manchmal echt schwierig, das einzuräumen. Weil wenn wir denken, okay, wir schaffen das auch alleine, ich brauche nur 2 Stunden Schlaf und dann fresse ich eine Packung Proteinpulver und dann geht's wieder. Und dann musst du aber erstmal beweisen, dass du es brauchst. Und dann kommen sie mit Verweigerungen. Da musst du Widerspruch schreiben. Dann musst du dich mit Gesetzen beschäftigen. Dann landest du vielleicht auch noch vor Gericht. Das ist uns bis jetzt erspart geblieben, aber haben wir immer im Hinterkopf, dass du dann doch mal klagen musst. Du musst dich mit Leuten auseinandersetzen, die teilweise die Gesetze nicht kennen oder die Möglichkeiten nicht kennen. Ist auch geil, wenn du so mit jemandem in einer Behörde sprichst und dann sagst so, es geht. Und die sagt, nein, das geht nicht. Und du sagst, doch, es geht. Gucken Sie mal da rein. Ja, da muss ich mal Rücksprache halten. Und dann 2 Wochen später, ja, okay, es geht doch. So. Das heißt, es zerrt unheimlich viel Kraft. Und wenn du dann die Bewilligung hast, dass du Anspruch hast auf Pipapo, dann musst du erstmal jemanden finden. Es ist ja auch nicht so, dass die von den Bäumen fallen. Da musst du jemanden finden, der bei dir in der Nähe ist, der zeitlich passt, aber der vor allem menschlich passt und auch von der Pädagogik, von deinem Ansatz her passt. Und das ist einfach echt eine lange, lange Reise.
Gut, aber das heißt, es gibt jetzt nicht die eine Anlaufstelle,
nee.
Die...
Also es gibt in Hamburg langsam so, also gibt es Verfahrenslotsen in Hamburg seit neuestem, mit denen habe ich noch keine Erfahrung gesammelt. Es gibt natürlich auch Vereine oder so Selbsthilfegruppen und sowas. Autismus Hamburg zum Beispiel ist ein ganz toller Verein, die dir helfen, so. Aber auch die musst du erstmal finden. Du musst erstmal wissen, dass es das gibt. Und das ist tatsächlich so, wir sind mit der Autismusdiagnose auf die Straße gespuckt worden, sage ich immer, und dann war's das. Dann wurde uns noch gesagt, ja, das ist das Autismusinstitut, gehen Sie mal dahin. Du denkst so, ah toll, das ist dann das, genau wo es das gibt. Ne? Und dann stellst du fest, nee, ist auch nicht. Die machen zwar eine Autismustherapie oder Unterstützung für deine Kinder, aber auch da musst du erstmal einen Antrag stellen. Erstmal einen Antrag stellen bei der Stadt, dass die das bezahlen. Und dann kommst du auf eine Warteliste bei dem Institut. Und das hat bei uns auch 1,5 Jahre gedauert, bis wir dann Platz hatten für unsere Tochter. Und das ist eben das perfide, wenn du ein Kind hast, was eine Krankheit hat, so Krebs zum Beispiel, dann springen sofort ganz viele Systeme an und dann wird dir geholfen und dann kriegst du hier und da und das Krankenhaus kümmert sich bis hin zur psychologischen Betreuung von dir und deinen Kindern. Läuft auch alles nicht super, ne? Also bevor jetzt jemand schreit, nein, ist auch scheiße, ja, läuft auch scheiße teilweise, aber zumindest sind da Leute, die sich potenziell kümmern. Wenn du mit einer Diagnose, dass du eine Behinderung hast, bei einem Kind auf die Straße geschickt, dann wirst du auf die Straße geschickt und dann musst du selber gucken, wo du klarkommst. Und das ist echt schwierig, so dass es da eben so eine zentrale Anlaufstelle nicht gibt. Aber eben, Marco, weil wir davon ausgehen als Gesellschaft, dass die Menschen das eh ausnutzen würden, das ist, glaube ich, das Problem.
Jetzt haben wir viel über das System gesprochen, viel über das Thema Autismus. Wollen wir mal dich fragen, dich als Vater, wie machst du das? Wie schaffst du das? Woher kriegst du die Kraft?
Frage ich mich manchmal auch. Also es ist ein irrer Struggle und ich glaube, dass, also erstmal glaube ich, dass es vielen Vätern so geht oder vielen Eltern auch, dass sie generell strugglen, weil wir irgendwie so eine Gesellschaft sind, wo du Familie und Arbeit und Ehe oder Partnerschaft unter einen Hut kriegen sollst und noch Freundschaften so. Also wir haben uns da ja auch schon viele Erwartungen generell an uns zusammen gebastelt. Und das ist, finde ich, echt schwierig, weil ich bin teilweise auch noch mit so einem alten patriarchalen Männerbild aufgewachsen, so, ein Mann muss arbeiten. So, wenn ein Mann nicht arbeitet, dann ist er kein Mann, sozusagen. Man muss Erfolg haben, man muss Karriere machen, man muss Geld nach Hause bringen. Daran misst sich dein Wert als Mensch. Ich merke halt im Laufe der Zeit, dass das eigentlich falsch ist und dass mich das natürlich auch so mit diesem Gesamtsystem, was wir haben, auch echt an die Grenzen bringt von dem, was ich leisten kann. Und ganz oft, wenn ich das gefragt werde, die Frage ist nicht neu, die kommt häufig so, wie schafft ihr das? Und ich sage halt ganz häufig, erstens schaffen wir es ganz häufig nicht. Also es wird bei uns auch viel geweint und es wird viel Verzweiflung zum Ausdruck gebracht. Es wird sich auch öfter mal gestritten oder man wird laut. Also wir sind permanent an so einer Überlastungsgrenze. Aber wir haben halt keine Option. Ne? Also die Alternative wäre, die Kinder zur Adoption freizugeben. Ja, du lachst, Marco, aber das natürlich gibt es Menschen, die das machen. So, ne? Oder zumindest zur Pflege freizugeben. Ich bin auch mit Menschen befreundet, die behinderte Pflegekinder bei sich zu Hause haben. Also Kerstin Held ist auch eine ganz tolle Frau hier in Norddeutschland, die gleich 4 Kinder bei sich zu Hause hat, ne? Und die genau solche Kinder aufnimmt, die mit fetalem Alkoholsyndrom, mit Autismus etc. Leben. Und wo die Eltern gesagt haben, ich kann nicht mehr, oder wo auch die Eltern dann gesagt haben, das geht hier nicht mehr, das Kind muss aus der Familie raus, das muss woanders hin. Das heißt, diese Option gibt es tatsächlich, oder es gibt die Option, Kinder dann in eine Unterbringung zu bringen, in so ein, ne, so ein Heim sozusagen. Aber das ist für uns halt keine Option. Und von daher, wir müssen halt weitermachen. So, das ist halt, aber meine Frau hat mir heute Morgen noch geschrieben, so, das ist mal wieder so eine Woche, wo der Tag 24 Stunden hat und sie reichen einfach nicht. So, ne, weil wir arbeiten und man hat dies und das, dann ist halt einfach, dann ist irgendwann das Limit da. So, dann kannst du überlegen, hörst du auf zu schlafen, hörst du auf, die Wäsche zu waschen, hörst du auf aufzuräumen, hörst du auf zu essen, so, oder, ne, und ich kann dir die Frage nicht wirklich beantworten, Florian. Wo kommt die Kraft her? Weil wir machen einfach immer weiter und merken natürlich aber auch so, dass mit der Zeit das immer enger wird. Wir versuchen jetzt aber zum Beispiel, haben uns dieses Jahr vorgenommen, wieder mehr miteinander zu machen. Also wir haben jetzt so Tickets gekauft für, oh Gott, ich habe Tickets gekauft für Ronan Keating im Stadtpark. Hat sich meine Frau gewünscht.
Und ich okay. So, ja, okay. Keating, Ronan Keating gibt euch Kraft. Ja. Okay.
Nein, das, mir nicht.
Das ist jetzt sicher kein universeller Tipp, aber ich glaube, wir haben auch verstanden, es gibt keinen universellen Tipp. Aber
eine Sekunde, ich muss noch mal kurz darauf hindern. Man muss ja auch, ich glaube, das hast du bisher noch nicht erwähnt, du pendelst ja auch zwischen Hamburg und Mainz.
Nee, nicht mehr, Hannover.
Hannover, ah okay, ja. Weil ich habe das irgendwie noch so verankert, aber trotzdem, du pendelst ja immer noch, ne? Das muss man, glaube ich, in dem ganzen Thema ja auch nochmal, glaube ich, betonen.
Eigentlich kann man das keinem laut erzählen, ey, was wir für ein Leben führen. Das ist eigentlich, also wenn ich das immer, wenn ich versuche so zusammenzufassen, packe ich mir mal selber einen Kopf und frage mich, was machst du da eigentlich? Weil, ja, ich pendel, also ich moderiere ja die Spätnachrichten bei NDR Info, 21:45, in Fernsehen drinne. Und dafür muss ich nach Hannover, weil da ist die Redaktion das Studio. Und das mache ich halt 10 Tage im Monat. Das heißt, 10 Tage ist meine Frau auch noch alleine und muss den Laden hier selber aufrechterhalten, was auch natürlich nicht einfach ist und zu Spannungen führt. Und es ist aber tatsächlich so, dass ich mir diesen Job ausgesucht habe, ich den gerne mache und sie mich da auch gerne unterstützt und mir das möglich machen will. Aber klar, es ist auch noch, das erschwert das Ganze auch noch obendrauf. So. Und das kann ich nur noch sagen. Also zum Glück arbeite ich halt nicht 100%, kann man sagen. Also ich arbeite so irgendwie 50-75%. Aber in diesen 50% arbeite ich eigentlich, da habe ich manchmal das Gefühl, 100. So, ne? Also da versuche ich einfach so viel reinzuquetschen, wie es geht. damit ich dann in den anderen Tagen ein bisschen mehr Luft habe und mich dann zum Beispiel ganz um die Kinder kümmern kann, dann mache ich die Fahrten zu den TherapeutInnen, dann mache ich Kinder morgens fertig und bringe sie weg, dann mache ich hier den Abend und bringe die Kinder ins Bett oder sie unterstützt mich dabei. Aber meine Frau hat definitiv den größeren Batzen an der ganzen Sache, muss man auch einfach sagen. Da sind wir immer noch nicht in der 50-50-Regelung angekommen.
Hm. Bleiben wir mal bei deiner Frau und bei Ronan Keating noch einmal.
Ja.
Wie, also du hast ja schon gesagt, so ja, wie schaffst du das? Tatsächlich fragst du dich jeden Tag und jeden Tag schaffst du es anders, aber du schaffst es mehr oder weniger. Wie ist das als Herausforderung als Paar? Gibt's also abgesehen davon, die Tatsache, dass ihr jetzt sagt, ihr müsst mehr gemeinsam machen, ist ja scheinbar die Konsequenz daraus schon.
Also das ist tatsächlich so, dass man als Paar in so einer Situation, beide voll berufstätig oder teilweise voll berufstätig oder beide berufstätig, zwei behinderte Kinder und dann noch pendeln mit dabei, dass man da echt aufpassen muss, weil das ist schon alles ein hochbelastetes System, ist einfach so, ne? Und natürlich muss man einmal gucken, wo kann man Entlastungen schaffen, das heißt, wo kann man sich noch mehr Hilfe holen. Eine Hilfe ist zum Beispiel, die ich dann letztes Jahr im Herbst gesagt habe, so es reicht jetzt mit dem Kochen, klappt nicht mehr, wir brauchen so eine Kochmaschine. Ich sage jetzt nicht den Namen, wir wollen keine Werbung machen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So ein Ding, wo man oben Sachen reinschmeißt und dann kommt unten was raus, Suppe oder so. Tatsächlich hat uns das geholfen, so solche Sachen. Ne? Aber man muss als Paar versuchen, im Austausch zu bleiben, versuchen nicht nur Vorwürfe gegenseitig zu machen, sondern auch sich gegenseitig mal zu loben und zu sagen, boah, gut gemacht, super, danke, dass du daran gedacht hast, danke, dass du mir geholfen hast, danke, dass du mir einen Kaffee gemacht hast, so Wertschätzung zu geben, gegenseitig versuchen, irgendwie gemeinsame Zeiten zu finden. Das ist bei uns gerade extrem schwierig, aber das ist eben sowas, man muss sich das ein bisschen selber in den Arsch treten und zum Beispiel sagen, so jetzt kaufe ich halt diese Karten fürs Konzert oder fürs Musical oder mach die Restaurantreservierung. Versuch irgendjemanden dazu zu kriegen, abends bei den Kindern zu bleiben, was auch nicht so einfach ist, weil eben unsere autistische Tochter auch echte Schlafprobleme hat und auch immer wieder aufwacht und dann panisch wird. Und dann verabreden wir das einfach so, ne? Also ich würde jedem Paar, egal mit welcher Herausforderung, eine wöchentliche Date Night empfehlen. Kriege ich zwar nicht hin bis jetzt, aber würde ich echt do it so, ne? Und etablier das lieber zu früh als zu spät. Dass du einen Tag in der Woche sagst, okay, heute sind nur wir dran. Aber diese Woche zum Beispiel merke ich so, ist nicht wirklich drin. So, ne, jeder hat abends noch was zu tun oder muss noch wohin, dann ist noch Elternabend, dann ist noch dies und das. Und das ist halt schade eigentlich. So. Aber ich habe zum Beispiel nächste Woche, habe ich gesagt, da bin ich eine Woche in Hannover. Ich gebe jetzt einen Tag ab, ich komme einen Tag nach Hause, weil dann sehen wir uns einen Tag mehr. Und das sind auch so, es sind immer so kleine Stellschrauben. Ne? Man muss echt immer so gucken, wo kann ich das System so ein bisschen feintunen, um es besser zu machen. Weil so ein Hauruck-Verfahren klappt auch nicht. So, wenn jetzt einer von uns beiden einen Job hinschmeißt, dann können wir nicht mal in dem Haus wohnen, das wir für viel zu viel Geld gekauft haben. Damit die Kinder einen Garten haben. So, ne? Also das so. Die Mietwohnung mit autistischem Kind ist auch schwierig. Da sind wir wieder privilegiert und konnten uns ein Haus leisten. Aber dann hast du den nächsten Zwang. Einfach mal aufhören zu arbeiten, geht dann nicht mehr.
Das ist viel Jonglieren auch.
Total. Aber ich glaube, das geht euch auch genauso, oder nicht?
Ja, na klar, aber ich glaube, da komme ich aus einer ganz, also da, nee, also das ist mit dem Achtjährigen, den ich hier unter zu leben habe, ganz okay. Aber ich glaube, das ist bei euch ja dann ist ein anderes Jonglieren.
Es ist ein anderes, also das Ding tatsächlich ist, wo ich dann auch manchmal ganz ehrlich neidisch gucke, so, ne, dass dann ich feststelle, andere Eltern, die können dann mit ihren Kindern eine Konversation führen über den Tag. Die können fragen, was passt dir nicht? Wie hättest du es gerne morgen? Was willst du zum Abendessen essen, wo du dann auch weißt, das Kind isst es? Klar, dann kannst du noch diskutieren. Nein, Gummibärchen mit Tomatensauce geht heute nicht. So ist kein Essen, aber zumindest kannst du das mal so abchecken. Und wir sind quasi mit unserem System sehr, sehr verzögert. Also ich meine, ihr beide habt die Kenti Struggles, wie du in den ersten 2, 3 Lebensjahren mit einem Kind bist. So, wo du das Gefühl hast, es ist immer alles dreckig, es ist immer alles unordentlich, es sind immer alle übermüdet. So. und eigentlich hat man keine Zeit mehr für sich und irgendwann wird es halt besser. Dann kann man halt auch mal wieder weggehen oder kann Sport machen oder seine Freunde treffen und diese Zeit hält bei uns aber einfach an. So, wir kommen aus dieser anstrengenden Zeit nicht raus und wir werden irgendwann rauskommen, aber es dauert halt viel länger als bei anderen. Und das ist halt das, wo man dann auch einfach sagen muss, okay, das ist jetzt so. So, dass einfach auch einen gewissen Frieden damit schließen, dass das nichts bringt, jetzt neidisch auf irgendwen zu gucken, weil dann stellst du fest, okay, die haben halt andere Struggles. Ich finde das immer so schwierig, diese Struggles zu vergleichen. Dieses, bei uns ist es aber viel schwieriger und ihr habt es viel einfacher. Das macht alle nur unzufrieden. So, und wenn irgendwie ein Freund zu mir kommt und sagt, er hat halt derbste Eheprobleme und schläft nicht mehr gut, aber bei dir ist ja alles viel schlimmer, habe ich echt einen Freund gesagt, halt die Fresse, Alter, ey, halt die Fresse. Was soll das? Ja, das geht dir schlecht und ich merke das, du heulst am Telefon, also geht's dir schlecht. Das war scheißegal, weswegen.
Müssen wir leider einen etwas härteren Cut machen vom Thema. Ja. Auch wenn ich sagen muss, ich finde die Ebene eigentlich sehr spannend, weil ich glaube, da passiert halt nochmal viel mehr als bei der nächsten Frage, wenn es um das Gesundheitssystem geht.
Yeah.
So, da sieht man immer sehr viel bei dir. Ich bin ja, muss ja ganz ehrlich sagen, leidenschaftlicher Follower deiner Videos, beziehungsweise deiner Reels und überhaupt das, was du auf Instagram machst. Du hast viel Kritik am Gesundheitssystem und ich fasse auch gleich mal so die darauffolgende Frage zusammen. Ja, was sind denn die größten Probleme in dem Gesundheitssystem und was ganz wesentlich ist, wird uns das in irgendeiner Form mal gelingen, damit klarzukommen? Ist jetzt sehr pauschal gefragt, aber.
Also ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen. Ich bin zwar auch mit Ärzten und Ärztinnen und PflegerInnen befreundet und auch auf Instagram verbandelt so und kriege dann mit, was die für Struggles haben. Ich kann jetzt aber über die Pflege, wer über die Pflege schimpft, da müsste jemand anders fragen. So, da kennen sich andere Leute besser aus. Ich kann halt für den Bereich Neurodivergenz sprechen und auch für dieses generelle Muskelthema. Und ich merke aber einfach generell, es gibt viel zu wenig Leute. So, erstens auch, die sich auskennen. Das ist gerade bei Autismus ein riesiges Problem, dass es auch wirklich Menschen gibt, die sich Fachleute schimpfen und die aber auf einem Erkenntnisstand von vor 20 Jahren sind. Und das ist eine Katastrophe. Also ich habe gerade erst ein Buch gekauft von irgendeinem Prof über Autismus und ich lese das und ich hätte jede einzelne Seite vor Wut an die Wand schmeißen können.
Also keine Buchempfehlung.
Nee, weil es so ein antiquierter Quark war. Also auch nur defizitorientiert zum Beispiel, das ist auch ein Riesenproblem, dass man immer nur über die Defizite redet. Dabei sind autistische Menschen sind so wichtig für unsere Gesellschaft, weil ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse kommen von autistischen Menschen, weil die dann so einen irren Blick fürs Detail und so eine Neugierde haben, wie Sachen funktionieren. Und das ist ein großes Problem, dass es da einfach Leute gibt, die immer noch so denken, Rain Man, okay, du siehst nicht aus wie Rain Man, bist kein Autist. So, ne? Auch Freunde, die sind deswegen total frustriert, weil sie sagen, ey, ich fühle mich aber so, ich sehe, dass alles passt, aber ich kriege keinen Psychologen dazu, mir die Diagnose zu geben. Das ist beim Autismus ein Riesenproblem. Und generell ist ein Problem, dass wir einfach echt, also lange Wartezeiten kennt jeder und es wird immer schlimmer. Ne? Und je eher du ein behindertes Kind hast, desto schwieriger kriegst du auch so ganz normale Sachen nicht auf die Kette. Also bei unserer jüngsten Tochter hatte große Zahnprobleme. Wir wissen heute, dass das wahrscheinlich auch mit in ihr Symptombild passt. Schwierigkeiten mit Zähnen. Und dann kriegst du aber niemanden dazu, das Kind an den Zähnen zu behandeln, weil du musst sie in Vollnarkose legen. Aber mit einer Muskelschwäche in Vollnarkose, schwierig so, ne? Und dann rennst du echt da musst du dich mit irgendwelchen Ärzten verkumpeln, damit die irgendwie dir eine Empfehlung ausfragen, geh mal dahin und guck mal da. Und dann stellst du fest, okay, es ist alles nur auf Kulanz und alles nur, weil ein Arzt halt seinen Beruf und seinen Schwur ernst nimmt. Weil eigentlich ist es nicht im Interesse des Krankenhauses, weil das verdient nicht genug an dir. So. Und das ist halt ein Riesenproblem. Also wirklich, wir sind im UKE, Universitätsklinikum Eppendorf, ja, kennen wir Hamburger. Das, der Maximalversorger hier in Hamburg, gehe ich mit dem Kind, also mit der Jüngsten, mit ihren Zahnproblemen dahin in die Zahnmedizin und dann sagt mir der Onkel Doktor da, ich würde sie gern behandeln, aber machen wir hier nicht mehr. Darf ich nicht. Und dann stehst du echt und denkst so, was? Ja, ist halt Ansage von oben. Wir machen, operieren keine Kinder mehr. Es lohnt sich nicht. Also hat der so nicht gesagt, würde er so jetzt niemals sagen. Also ich werde mir jetzt nichts in den Mund legen. War aber klar, dass es im Subtext mitschwingt. Dass das UKE einfach gesagt hat, also Zahn-OPs bei Kindern, nee, das machen wir nicht mehr. Und das ist halt echt eine Katastrophe für alle, ne? Weil da wohnen viele, viele Kinder und wenn die eine Behandlung brauchen, dann sind die jetzt erstmal aufgeschmissen. Und dann geht's so los mit, geh mal zu dem Krankenhaus und geh mal zu dem. Und ich musste den Ärzten versprechen, dass ich nicht sage, zu welchem Krankenhaus wir gegangen sind, um unsere Tochter zu operieren. Weil der hat mir gesagt, der Chefarzt, wenn sie das öffentlich machen, dann wird mir die Bude eingerannt und dann habe ich hier aber sowas von 0,nix meinen Controller auf der Matte stehen, der sagt, was zur Hölle machst du da? Ne? Und das ist echt ein Riesenproblem, dass unsere Krankenhäuser profitorientiert arbeiten sollen. Das funktioniert nicht, es hat noch nie funktioniert und ich sehe aber nicht, dass das irgendwie besser wird. So.
Mhm. Ja, also es gibt viele, viele Baustellen. Viele, viele Baustellen und keine richtige Lösung und so dieses Schlagwort Inklusion, was ja seit Jahren so überall...
Oh, hören Sie mir auf, ey.
Ja. Okay. Schlussstrich, gut. Alles gesagt. Nicht.
Ja, Inklusion, weißt du, Inklusion ist super. Inklusion ist total super. Nur muss man allen Leuten sagen, die Inklusion haben wollen oder promoten und vor allem PolitikerInnen, Inklusion kostet richtig viel Geld. Und jetzt mal ganz gemein gesprochen, es ist billiger für die Gesellschaft, Behinderte in spezielle Schulen und Abteilungen abzuschieben und die da irgendwie so miteinander zu betreuen, als die in die Gesellschaft zu integrieren, weil du brauchst einfach mehr Ressourcen dafür. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen PolitikerInnen und Menschen nicht so klar war. Und natürlich ist es super, weil behinderte Menschen haben genauso ein Recht auf Teilhabe wie alle anderen. Das verbrieft, ne, so, gibt's Gesetze für. Scheitert aber ganz oft an der Umsetzung, weil wenn du Leute hast, die entweder nicht die Ressourcen haben oder auch nicht den Willen haben, dein Kind zu inkludieren, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, kannst du 30 Mal sagen, hier ist das Gesetz, so, ne? Die sagen dann, ja, aber ich glaube, wir schaffen das hier nicht. Und es ist, es gibt eben von Unwillen und zu vielen Vorurteilen gegenüber behinderten Menschen bis hin zu tatsächlich, wir schaffen das hier nicht, weil wir sind schon mit den normalen Ressourcen am Limit, gibt's alles. Und das kann ich in Teilen nachvollziehen. In Teilen habe ich aber auch schon Schuldirektorinnen in die Schulbehörde zitieren lassen, um denen da mal die Leviten zu lesen. Und denen zu sagen, sie haben meine Tochter diskriminiert. Haben die nicht eingesehen, fanden sie nicht gut. Ne? Aber wenn dir eine Schuldirektorin sagt, ihr Kind hier auf dieser Schule lieber nicht, dann ist das Diskriminierung.
Daniel, ich bin tatsächlich so ein bisschen sprachlos, weil
ich habe dir zu viele Wahrheiten ins Gesicht gekotzt. Ja,
so ist es tatsächlich. Und es gibt so viele Themen,
auf denen... aber ungeschnitten so senden.
Genau. Und man muss sagen, irgendwie da kann man 3 Folgen draus machen. Also wir sind eigentlich noch gar nicht am Ende, finde ich. Aber
es
wir
ist
müssen
jedes für sich ein riesiges Thema. Das ist ja auch echt ein Problem.
Genau.
So, ne? Und ich kenne das journalistische Problem, dass man sagt, jetzt müssen wir irgendwie den Deckel drauf machen. Aber unter jedem Kochtopf köchelt's noch. Und das sind auch Sachen, die mich als Journalist natürlich auch total reizen, da weiter zu bohren. Dann merke ich aber auch, ich bin befangen. So, ne? Wie gerne würde ich der Hamburger Schulbehörde oder dem Gesundheitsminister da mal links und rechts geht natürlich als Journalist nur ganz schwer, weil ich muss da immer gucken, dass ich nicht befangen bin und mich da so ein bisschen bedeckt halte. Aber deswegen freue ich mich, wenn mir jemand ein Mikrofon vor die Nase hält und sagt, na dann erzähl doch mal.
Genau. Wir haben dich gefragt. Ja.
Gut, also nichtsdestotrotz, also ich glaube, wir sind mit dem Thema noch nicht durch, aber für heute schon. Es gibt immer noch eine Abschlussfrage bei uns. Die ist tatsächlich, jeder, der den Podcast regelmäßig hört, kennt, was jetzt kommt. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder Gast darf sich ein Lied wünschen, das dann auf diese Playlist kommt. Und dieses Lied kann idealerweise zum Thema passen oder es ist einfach dein Lieblingslied oder es ist das Lied, was ihr heute Morgen beim Frühstück gehört habt oder. Also du hast da freie Wahl.
Es gibt so viele Lieder, die so toll sind. Und ich bin eigentlich wollte ich in einem anderen Leben mal Musiker werden. Deswegen ist das eine ganz, ganz schwierige Herausforderung für mich. Aber es gibt eine Band, die ich seit Jahren sehr, sehr liebe, weil sie die beste Kinderband der Welt ist. So, wisst ihr, wen ich meine? Kommen aus Hamburg.
Ich glaube, es worauf ich hinausläuft.
Nee, es sind nicht die Quietschboys. Es sind natürlich deine Freunde. Ich bin ich Riesenfan seit dem ersten Album und ich ziehe das durch alle drei Kindheiten, die ich hier betreuen darf. Und selbst die 15-Jährige, mit der höre ich das immer noch im Auto. Und ich feiere jedes neue Album. Deswegen, und das Lied, was zu unserer Familie passt und auch zu mir von deine Freunde ist Energie. Falls ihr das kennt.
Ja.
Es ist ein guter Track. Überhaupt jeder Track von deine Freunde ist sehr, sehr geil. Kann man auch sehr geil im Auto hören und dann die Boxen voll aufdrehen. Das packt ihr bitte auf die Playlist.
Ja, finde ich perfekt. Und irgendwie, wenn ich mich an die Frage erinnere, Daniel, wie schaffst du das jeden Tag? Ich glaube, mit dem Lied, also.
Mit mehr Energie.
Ist manchmal irgendwie einiges geholfen. Gut, also.
Ja, auf jeden Fall.
Deine Freunde kommt auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung für uns erstmal, Daniel. Die ihr genauso, aber die ihr abonnieren könnt wie auch unseren Podcast. Abonnieren, anhören, bewerten.
Und teilen.
Und teilen, genau. Und weitersagen. Genau. Und wenn euch irgendwas nicht passt oder ihr einen Vorschlag habt, auch gerne mal eine E-Mail schreiben. Und der Flo weiß immer, an wen dann diese E-Mail geht.
Die geht an mich. Achso, podcast@echtepapas.de.
Genau. Und wo wir gerade bei der Werbung sind. Also, wir haben ja schon im Intro und auch im Gespräch erwähnt, du bist auf Social Media viel aktiv, man sieht dich regelmäßig im Fernsehen. Aber wenn man jetzt gerne auch so von eurer Familiengeschichte wissen möchte und euch verfolgen, welche Social Media Plattform würdest du da bevorzugen? Also ich sehe dich immer auf Instagram, aber ich weiß, genau, du bist also auch woanders unterwegs.
Ja, wir sind vor allem auf Instagram unterwegs. Also meine Frau und ich einmal als Mama Brü, also Mama Brü mit OE und Papa Brü mit OE. Da kann man quasi so unser Familienleben verfolgen und von mir gibt's politischen Content auf die Augen unter Dr. Dab. Das muss man ausschreiben, das deutsche Doktor und dann DAB. Da gibt's dann regelmäßig Geschimpfe über die deutsche deutsche und internationale Politik oder auch Meinungsvideos oder Diskussionsvideos. So, ich habe gerade ein Video über die Abtreibungsdiskussion aufgenommen, aus der ich mich aber raushalte, muss ich sagen. Also da sage ich nichts zu, weil ich finde, da sollten wir Männer einfach mal die Klappe halten. Solange wir nicht auch eine Strafandrohung kriegen, wenn eine Frau geschwängert wird von uns und die abtreiben will, solange ist das nicht unser Thema, finde ich.
Mhm. Gut, aber tatsächlich Instagram ist der richtige Kanal, um da auch genau, weiter die
verfolgen. TikTok probiere ich auch gerade aus, aber da rennen so viele AfD-Trolle rum, das macht nur bedingt Spaß.
Gut, wir bleiben bei Instagram und abschließend noch einmal kurz zu sagen, also vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für deine ehrlichen Worte und offenen Worte hier und auch bei Instagram, weil ich glaube, das braucht es auch gerade von Vaterseite. Weil, wie du schon gesagt hast, so Väter fragen nicht nach Hilfe, Väter sagen selten, wie es ihnen geht. Mhm. Und das ist bei dir tatsächlich irgendwie der umgekehrte Fall. Und ich glaube, das braucht man auch, um da auch so diese Seite rauszulocken aus den Männern.
Ja, und ja, die Einblicke. Vielen Dank, also ganz kurz, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, das gibt uns auch immer wieder einen Blick aus unserer Bubble, in der man ja immer sich so gerne bequem macht und dadurch auch ganz viel nicht sieht.
Absolut. Geht mir genauso. Ich gucke auch immer gerne andere Bubbles und merke dann, okay, krass, da geht's so ab, da sind die Schwierigkeiten. Ich glaube, wir brauchen da einfach auch mehr ungefilterte Wahrheiten, auch um mehr Empathie füreinander zu entwickeln. So, das ist, finde ich, wichtig. Und gerade bei uns Männern ist, glaube ich, echt noch viel aufzuholen. Also manchmal denke ich so, die Frauen sind uns echt in vielen Bereichen voraus und man kann sich dann überlegen, ob man auch so ein Incel werden möchte, der dann noch frauenverachtender wird, als die Gesellschaft teilweise eh schon ist, oder ob man versucht aufzuholen. Ich glaube, die zweite Option ist die einzige richtige.
Ja, ja, glaube ich auch. Aber insoweit, vielen Dank, dass du, auch wenn dein Tag manchmal nur 24 Stunden hat, du trotzdem immer noch mal Story postest und einfach Einblicke uns gibst.
Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Toll, dass ihr diesen Podcast macht, weil wir Papas müssen mehr miteinander reden, definitiv. Total.
So ist es. Und ich hoffe, wir reden auch irgendwann wieder miteinander. Wir haben ja schon gesehen, irgendwie, es gibt noch ganz viele Themen, die wir nochmal vertiefen müssen.
Sehr gerne.
Und alle anderen hören wir aber auf jeden Fall erstmal in 2 Wochen.
So machen wir das.
Daniel, vielen, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Alles Gute.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.